Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Kiarash Hossainpour, mit dabei ist Philipp Hopf und wir sprechen heute über die beste Droge der Welt.
Was könnte es sein? Weiß es? Vielleicht Pillen oder sonst irgendwas?
Tatsächlich nicht und es ist tatsächlich auch keine Übertreibung. Es handelt sich um Schlaf. Ihr habt es sowieso wahrscheinlich in Titel Thumbnail gelesen, deswegen wollte ich diesen Witz etwas vorwegnehmen, denn Schlaf ist nicht nur maßlos unterschätzt, aber der Effekt, wenn man richtig schläft, kann wie eine Wunderdroge auf einen Menschen wirken, obwohl es ja eigentlich das Natürlichste der Welt ist und jeder von uns ja jeden Abend eigentlich schläft oder jede Nacht schläft. Es handelt sich aber um viele verschiedene Arten von Schlaf. Also man kann Tiefschlaf haben, man kann Leichtschlaf haben, man hat REM-Schlaf. Idealerweise hat man einen Mix aus all den drei Schlafarten. Und der Mix macht den Unterschied. Das heißt, wie viel Tiefschlaf, wie viel REM-Schlaf hat man und wie viel Erholung hat man dann im Umkehrschluss? Ich will jetzt aber das ganze Thema nicht vorwegnehmen. Philipp, zum Thema Schlaf. Schlaf ist grundsätzlich lebenswichtig. Es hat viel mit dem Überleben und auch mit der Lebensqualität zu tun. Wie stehst du zum Thema Schlaf? Wie lange hast du geschlafen heute Nacht?
Also ich schätze, ich habe mehr geschlafen als du. Ich habe das ja, wir haben recht früh jetzt noch an die Zuschauer draußen. Kian hat mir um, ich glaube, 3.14 Uhr nachts noch geschickt, hier wahnsinns neue Nachricht, und zwar, dass Mark Zuckerberg, Zuck von Facebook, eine weitere Verschwörungstheorie zu keiner Theorie mehr gemacht hat. Und zwar hat sich, man könnte schon sagen, offiziell auf Seiten der Republikaner geworfen, indem er jetzt seine bisherige Partei, die Demokraten, er hat selber behauptet, wir mussten zensieren. Die Biden-Harris-Regierung unter Joe Biden hat Druck auf die ganzen großen Firmen ausgeübt, zu Corona-Pandemie wichtige Daten zu zensieren und so weiter. Das ist vielleicht ein krasses Thema. Das wird jetzt erst wahrscheinlich, wenn viele Leute das mitbekommen, dann wird das erst die große Runde machen. Heute Nacht war das ein Dokument, das als erstes bei Twitter veröffentlicht wurde. Und sprich, da war der Kian noch um 3 Uhr auf jeden Fall wach. Und jetzt heute Morgen ist er wieder wach. Also schätze ich mal, du hast nicht so viel geschlafen.
Wahrscheinlich so 3 Stunden. Oder 4 Stunden gestern, letzte Nacht, was nicht gut ist, absolut nicht. Das ist das Negativbeispiel eigentlich. Also direkt allen voran mit dem schlechtesten Beispiel heute mal. Ich zum Thema Schlaf, die Ironie ist wirklich, die liegt beim Thema. Und nein, ich war nicht wach, weil ich das Thema angeschaut habe, sondern einfach, weil ich noch viele To-Dos hatte, Arbeit hatte, die ich abarbeiten musste. Und jetzt ist halt das Meeting dann festgelegt und dann muss man da halt eben wach sein und performen. Was ich da gemacht habe, dass ich jetzt trotzdem noch mal einigermaßen frisch bin oder hoffentlich frisch bin, kann ich dann später erzählen. Aber zum Thema Schlaf, warum ist Schlaf so relevant? Erstens hier mal ein Tweet eingeblendet vom Neurowissenschaftler und Podcaster Andrew Huberman. Er schreibt hier, best nootropic sleep, best stress relief sleep, best trauma release sleep, best immune booster sleep, best hormone augmentation sleep, best emotional stabilizer sleep. Jetzt haben wir nur über die Vorteile geredet, wir können mal über die Nachteile reden. Ein Professor der Universität of Oxford sagt, sleep deprivation, also Schlafmangel, genauso schlimm wie es Rauchen, as bad as smoking. Auch in Deutschland sehen wir ab und zu Schlagzeilen wie von der AOK, die im Juni diesen Jahres erst Folgendes geschrieben hat, Schlafstörungen verursachen so viele Krankenscheine wie nie zuvor. Nach Auswertung der AOK Rheinland-Hamburg haben sich die Fälle körperlich bedingter Schlafstörungen seit 2004 verdreifacht. Bei den psychisch begründeten Schlafstörungen sind die Fallzahlen sogar 7-mal so hoch wie vor 20 Jahren. Schlafstörungen haben sich zu einer Volkskrankheit entwickelt. Und das Besorgniserregende für mich, wenn ich solche Schlagzeilen lese, ist, weil ich beschäftige mich ja sehr, sehr intensiv mit diesen Gesundheitsthemen. Ich tracke meinen Schlaf. Und da werde ich auch oft gefragt, Kian, was hast du für ein Armband? Das spielt keine Rolle, ich will keine Werbung für irgendeine Brand machen. Ihr könnt jeden Schlaftracker dieser Welt nutzen, ob es irgendein Ring ist oder ein Armband oder eure Apple Watch oder was auch immer. Aber als ich angefangen habe, Philipp, meinen eigenen Schlaf zu tracken, das kann ich mal jetzt hier vorwegnehmen, und wirklich zu sehen, welche Habits von mir haben was für einen negativen Einfluss auf meinen Schlaf und was für einen Einfluss hat das dann auf meine Erholung, körperlich, aber auch vor allem mental. Und wie sehr ich in der Lage bin, dann am nächsten Tag einfach nur flüssig zu reden oder zu performen, war das wirklich so massiv, dass ich ganz klar gesagt habe, hey, okay, ich möchte mir die Priorität setzen, außer es geht nicht anders, mir meinen Schlaf zu holen. Und im Idealfall, jetzt außer heute, aber im Idealfall wäre ich dann halt früh genug dann schlafen gegangen, damit ich auch wirklich meine 8, 9, und da ist tatsächlich mein Körper anders als andere, weil wir haben alle gleichzeitig, ich habe mit einer Freundesgruppe gleichzeitig den Tracker gestartet und ich habe einen Freund von mir, Philipp, der schläft 6 Stunden oder 6,5 Stunden, trägt ab und zu Alkohol und hat trotzdem einen 100%igen Schlafscore. Also so wie Brian Johnson. Und bei mir ist es so, wenn ich mal weniger als 9 Stunden Schlaf habe oder vielleicht ein bisschen angeschlagen, erkältet bin, stürzt mein Schlafscore direkt so massivst in den Keller und es hat so einen Effekt auf meine Erholung. Das ist echt krass bei mir. Und ich brauche auch, das habe ich auch gemerkt, immer viel mehr REM-Schlaf, damit mein Gehirn auch am nächsten Tag funktionieren kann. Also ihr merkt schon, es gibt verschiedene Arten von Schlaf, wie man seinen Schlaf optimieren kann und so weiter. Über all das werden wir in diesem Podcast sprechen. Aber nochmal eine letzte Sache, bevor ich dich sprechen lasse, die ich ganz klar ansprechen möchte, die alles verändert beim Schlaf. Und das habe ich schon öfter vielleicht gesagt oder vielleicht habt ihr mal einen TikTok von mir oder ein Reel gesehen, wo ich das erzähle. Es gibt eine Neurowissenschaftlerin bei Harvard, die macht das seit 20 Jahren. Da habe ich auch letztens Podcast im Flugzeug gehört. Die sagt ganz eindeutig, es gibt 2 Dinge, die einen Einfluss auf dein Gehirn haben. Einmal Schlaf und körperliche Bewegung. Du musst deinen Geist resetten. Wir könnten da jetzt noch tiefer ins Thema gehen. Vielleicht machen wir das auch demnächst mal mit einem Experten. Aber ich meine, der Hippocampus ist viel verantwortlich für die Entscheidungsfindung des Menschen. Und ich meine, der muss sich vollständig resetten, einmal am Tag idealerweise, damit du eben neue Memories, also Erinnerungen und neue Gehirnverbindungen überhaupt mittels der Informationen, die du sammelst, fassen kannst. Und das kannst du nicht, wenn du schlechte Schlafqualität hast oder anderweitig dein Hippocampus angegriffen wird. Aber ja, jetzt habe ich viel geredet, Philipp. Zurück zu dir.
Ist ja ist alles interessant und richtig. Und da sieht man, wie unterschiedlich die Menschen sind. Was die Schlafzeit angeht, also ich würde sagen, ich gehöre auch zu den Leuten, die eher mehr schlafen müssen, um wirklich fit zu sein. Liegt vielleicht auch daran, ich kann nicht mehr so tief durchschlafen, wie ich das konnte, bevor ich Vater geworden bin, ne? Weil also es gibt ja da unterschiedlichste, es gibt ja Eltern, die tun ihr Kind auch gleich, wenn es noch ein Säugling ist, aus dem Zimmer raus, in eigenes Zimmer rein und so, da halte ich nichts von, sondern unser Kind ist eigentlich immer sehr nahe bei uns, ja, und das heißt natürlich aber auch, dass wenn wir es mal ins Bett reinholen, weil es nachts irgendwie aufgewacht ist oder so, dann kriegst du mal einen Ellbogen ins Gesicht. Ich meine, Eltern werden das alles wissen, ja. Oder das Kind macht morgens früh, fängt's an, und sonstige Geschichten zu machen und klatscht dir dann mal so drauf oder so. Sprich, es will nachts was zu trinken haben. Also mein Schlaf wird immer wieder unterbrochen. Das ist jetzt völlig normal. Ich wach kurz auf, penne dann wieder weiter und so. Aber ich merke das definitiv, dass ich morgens nicht mehr so, nicht mehr so ausgeschlafen bin, wenn ich einfach mal 8 Stunden durchgeschlafen hätte. Ich würde sagen, das ist so meine beste Zeit, sind 8 Stunden. Das ist, deswegen sagte ich vielleicht auch eher viel. Und über dem Durchschnitt, denn wenn wir uns hier mal anschauen und auf Statistiken eingehen, wie viel die Menschen in Deutschland eigentlich schlafen. Und jetzt schauen wir uns mal hier an, den ersten Chart, schlafen sie gut? 7,5 Stunden Schlaf pro Nacht empfehlen Schlafforscher. Wie gesagt, das ist immer für jedes Individuum nochmal anders, aber hier redet man von durchschnittlich 7,5. Wenn man so möchte, dann bin ich 30 Minuten drüber. Ich würde wahrscheinlich aber auch mit 7,5 Stunden oder auch 7 Stunden klarkommen. Aber das ist so mein Optimum. Und hier sieht man normale Schlafdauer pro Nacht in Stunden in Deutschland. Und da gibt es Leute, die über 10 Stunden schlafen. Das sind nur 1%. 9 bis 10 Stunden sind schon 6%. 7 bis 8 Stunden sind 49%. Und jetzt kommen die Bereiche, die quasi überhaupt nicht mehr gut sind. Und jetzt kann man mal das Potenzial erkennen von Leuten, die von der Wunderdroge Schlaf zu wenig bekommen, was sich dann wiederum negativ aus sie auswirkt. Und dann sehen wir hier schon 4 bis 6 Stunden. Das ist ein Potenzial von 38%. Und Leute unter 4 Stunden sind 6%. Ja. Und wenn man hier mal sieht, da haben wir auf der linken Seite, das ist ausreichend. Und auf der rechten Seite, das ist nicht ausreichend. Und 23% der Befragten haben in den vergangenen 12 Monaten an Schlafstörungen gelitten, was wirklich problematisch ist. Und wenn ich mir so ein bisschen Feedback von meinen Mitarbeitern reinhole, fairerweise muss ich da auch sagen, auch Leute wieder, die sich haben impfen lassen, ja, dann höre ich oftmals, dass diese nach wie vor unter, und da gibt es an einer Skala eben unterschiedliche Stärken, beim einen ist es mehr, beim anderen weniger, die unter von leichten bis sehr starken Schlafstörungen leiden. Das heißt also, dass sie 3-4 Stunden lang nicht einschlafen können, nachts immer wieder aufschlafen, keine Nacht durchschlafen können. Und das ist, und das ist ja wahrscheinlich auch keine Neuigkeit, das ist Folter. Ja. Warum ist das Folter? Nun, wenn wir uns mal aus der Wiege der Demokratie in den USA anschauen, wie die USA beispielsweise in Guantanamo Bay, einem Folter- und Verhörgefängnis, das sie an der Küste Kubas führen, nach wie vor wohlgemerkt, da wurde Schlafmangel, also Sleep Deprivation, Schlafentzug, ganz klar neben Waterboarding und anderen tollen Sachen, die sie sich für die Gefangenen ausgedacht haben, als Foltermethode genutzt. Also quasi Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, laute Musik, unterschiedliche Musik, jemanden die ganze Zeit wach halten, bis er Halluzinationen bekommt. Das ist jetzt natürlich die extreme Form, aber ich will damit nur sagen, Schlafmangel ist selbst bei den tollen Folterknechten sehr hoch angesagt, wenn es darum geht, irgendwie, ich sag jetzt mal, Aussagen herauszupressen oder so. Damit sieht man die Signifikanz, wie wichtig das ist und was es mit dir macht, dass es dich foltern kann, wenn du nicht genügend Schlaf kriegst. Deswegen ist es ein Riesenproblem, wenn die Leute nicht genügend schlafen.
Nicht nur das, also Philipp, man muss da ganz klar sagen, ich glaube, Schlafmangel ist auch illegal. Ich glaube, es ist eine illegale Foltertechnik. Es gibt ja, also Folter, kann man ja sagen, ist sowieso schon unmenschlich. Aber das Prison, also das Gefängnis, was du gerade erwähnt hast, Guantanamo Bay, ist ja eins dieser Shadowboxes, ich glaube, oder Dark Boxes.
Ist nicht Dark, also es ist
Amerika.
Es ist offiziell. Also es befindet sich nur außerhalb der Jurisdiction.
Genau, also es ist mittlerweile offiziell. Es ist mittlerweile offiziell, aber es war ursprünglich ein Gefängnis, einer der vielen Gefängnisse, die sich in Amerika oder außerhalb von Amerika befinden, damit sie eben ihre eigenen Rechte nicht befolgen müssen bei der Folter, aber auch eben bei der Gesetzeslage, ob sie überhaupt jemanden dort aufhalten dürfen oder nicht ohne Gerichtsprozess. Also da geht es um solche Gefängnisse. Und ich glaube, also klar, in solchen Gefängnissen, da machen die halt alles, was sie wollen. Aber ich glaube, in unseren Gefängnissen ist Schlafmangel verboten. Laut Genfer Konvention oder weiß ich nicht, was es da an Regelungen gibt. Ich bin da kein Folterexperte. Worauf ich aber hinaus will, einmal ist diese Statistik, die du eingeblendet hast, die ist erstmal grundsätzlich, muss man sagen, ja, mehr Schlaf ist schon mal mehr gut oder besser.
Ich kann mehr Schlaf ist mehr gut.
Da hatte ich zu wenig Schlaf. Mehr Schlaf gleich mehr besser. Nee, aber was viel wichtiger ist, ist die Qualität des Schlafes. Und da gibt es ein paar Worte, die sind von einem der führenden Hersteller, kann man jetzt gut sagen, die Ironie, der will halt seine Devices verkaufen, aber die kommen von einem der führenden Hersteller dieser Sleep Tracker. Das ist ein relativ junger Typ, der heißt Will Ahmed, und bei dem habe ich letztens erst einen Podcast gehört. Sein Unternehmen ist auch mit Milliarden bewertet, die erheben eben Schlafdaten von Millionen von Menschen und haben ein ganzes Team, was da reinschaut in die Daten. Und der sagt im Interview, es gibt leichten und tiefen Schlaf für ihn. Und der tiefe Schlaf setzt sich dann natürlich nochmal aus REM-Schlaf und verschiedenen Schlafphasen zusammen. Aber er kriegt durchschnittlich 40-50% Schlafeffizienz. Das heißt, Schlaf, der wirklich wertvoll ist in dem Sinne für die Regeneration von Kopf, Geist und Körper. Und der setzt sich aus Tief- und REM-Schlaf zusammen. Er sagt aber, wenn du leichten Schlaf hast, was die meisten Menschen haben, weil sie eben ihren Schlaf nicht tracken und auch nicht optimieren für ihren Schlaf, das heißt, du kommst gar nicht erst in die Phase, wo du träumst, du kommst gar nicht erst in die Tiefschlafphase, hast du quasi keine oder fast keine Regeneration. Und er sagt, dann kannst du auch gleich mit offenen Augen im Bett liegen und dann wirst du dich auch nicht nach 8 Stunden besser fühlen oder erholter fühlen. Vielleicht tut dein Körper dann nicht mehr weh, wenn du den ganzen Tag körperlich aktiv warst. Aber die Erholung, der Erholungsfaktor kommt wirklich erst nur mit der Effizienz des Schlafes. Und deswegen ist es auch so wichtig, seinen Schlaf zu tracken. Weil woher willst du wissen, wie effizient dein Schlaf war, wenn du gar keine Daten hast, um ihn zu tracken? Natürlich kann man hier wieder sagen, gut, das ist jetzt jemand, der will sein Produkt oder sein Gerät hier irgendwo verkaufen. Aber wie gesagt, man muss ja nicht sein Gerät kaufen, um seinen Schlaf zu tracken. Man kann ja auch seine Apple Watch verwenden oder sonst was. Und da habe ich jetzt einmal hier diese Matrix eingeblendet, wo ihr sehen könnt, Sleep Performance oben und dann Sleep Effizienz auf der anderen Seite. Und ihr seht, das Schlechteste ist es quasi, wenn man wenig Quantität an Schlaf hat, also wenige Stunden und dann noch schlechte Qualität. Das ist wahrscheinlich das, was ich jetzt letzte Nacht hatte, wobei ich eben keinen Alkohol trinke. Ich trage Blue Light Blockers, das heißt Blaulichtfilter, nehme Magnesium zu mir. Also die paar Stunden, die ich hatte, waren wahrscheinlich gute Stunden, weil ich eben versuche, meinen Schlaf zu optimieren. Das heißt, ich bin dann wahrscheinlich drüber in der Matrix bei hoher Schlafeffizienz, aber wenige Schlafperformance. Was heißt, ich habe effizienten Schlaf bekommen, aber nicht genug von dem Ganzen. Das ist auch nicht ganz optimal. Perfekt wäre es, da sehen wir jetzt rechts oben, wenn ich genug Schlaf habe und auch noch effektiven Schlaf. Das habe ich manchmal vor allem, wenn ich wirklich 8 bis 9 Stunden kriege, plus 4 Stunden Tiefschlaf insgesamt mit REM zusammen. Dann wache ich auch am nächsten Tag auf und ich habe das Gefühl, oh, jetzt könnte ich physisch den Mount Everest erklimmen und geistig auch. So fühle ich mich heute nicht, aber ihr seht dann unten rechts in der Matrix, schlecht in der Effizienz, aber viel Schlaf, das ist auch nicht optimal. Das ist, wenn du sehr, sehr lange im Bett liegst, wenn du zum Beispiel krank oder erkältet bist und du schläfst sehr, sehr lange eigentlich, aber weil dein Körper arbeitet, weil deine Herzfrequenzvariabilität niedrig ist, weil dein Herzschlag, dein Ruhepuls hoch ist und viele andere Faktoren, weil du eben mit diesem Virus kämpfst, hast du eine geringe Schlafeffizienz, obwohl du sehr, sehr lange schläfst. Und da, das ist leider dann auch nicht so gut. Da sollte man dann wahrscheinlich eher Effizienz targetieren. Und übrigens, künstliche Schlafmittel zu nehmen, also sowas wie Melatonin, ist nicht gut für den Körper und das sollte man nicht machen. Jeder, der sich quasi mit Medizin auskennt, weiß, dass Medizin, wie beispielsweise ich nehme ein Schmerzmittel, damit ich irgendwie mein Problem bekämpfe, nicht das Problem bekämpft, sondern man spürt das Problem dann einfach nur nicht mehr. Der Körper hat das Problem aber weiterhin. Da sollte man es dann wahrscheinlich besser bei der Ursache packen und seinen Schlaf über die natürlichen Wege und Weisen optimieren, worüber wir auch in diesem Podcast noch sprechen werden. Aber ihr merkt schon, das Thema ist deutlich komplexer, als man erstmal denkt. Und wenn man sich wirklich einfach vor Augen führt, so viele erfolgreiche Menschen, die sagen, meine Priorität ist mein Schlaf, ich lasse mir nichts nehmen außer mein Schlaf. Und ich versuche das auch zu implementieren und merkt, wie relevant das sein kann für einen selber, dann wird man für sich einen Moment haben, wo man merkt, okay, ich sollte das, was in meiner Hand liegt, nutzen und demnach optimieren.
Ja, wenn ich das selber reflektiere, muss ich auch sagen, dass ich das wirklich in den letzten Jahren sehr stark umgestellt habe und einen größeren Fokus drauf gelegt habe. Ich war auch so jemand, der war wach bis 12, 1 jeden Tag, also unter der Woche und am Wochenende noch deutlich länger. Auf jeden Fall habe ich das sehr geändert. Also ich bin jetzt jemand, der versucht, um 23 Uhr auf jeden Fall zu pennen und eher um 22 Uhr. Und ich gehe sogar manchmal, das ist jetzt kommt nicht so oft vor, aber teilweise bringe ich meinen kleinen Sohnemann ins Bett um 8.30 Uhr, kriegt er sein Fläschchen, pennt und dann penne ich mit dem ein. Ja. Dann kann ich natürlich auch viel früher aufstehen und so. Wenn wir uns aber mal anschauen, was da Leute, es gibt ja für alles Rekorde und was ist denn eigentlich der Rekord für Schlafentzug? Ja, und da gibt es den Briten Tony Wright, der stellte den bisherigen Weltrekord auf und er schaffte es 266 Stunden nicht zu schlafen. Das sind 11 Tage und 2 Stunden. Der deutsche Rekord liegt hingegen nur bei 38 Stunden und 35 Minuten. Das halte ich für absoluten Blödsinn, weil wenn man sich einfach mal vors Berghain hinstellt in Berlin oder Elektrofestivals, dann garantiere ich dir, dass du dort ganz komische Figuren finden wirst, regelrechte Wesen, die dann da rumlaufen und die haben mehr als 35 Stunden nicht gepennt. Ja, oder ich habe mir auch mal so ein Interview angeschaut vom Frankfurter Bahnhof, wo sie so ja, so traurige Kreaturen interviewen halt, die in frühen Jahren schon mit harten Drogen in Kontakt gekommen sind und sind dann da halt Teil dieser sehr vitalen, lebhaften Drogenszene am Frankfurter Bahnhof. Und wenn du mit denen sprichst, die lachen dich aus, wenn du sagst, 38 Stunden ohne Schlaf, das ist ja ein Joke, ja, das ist der weiße Gürtel beim Judo. Das ist, wenn du zweimal in die Judo-Klasse gegangen bist, weil da gibt's Leute, die haben 4, 5, 6 Tage nicht gepennt und ein Tag ist schon 24 Stunden, 2 sind 48, also diese 38 Stunden, das, ich weiß gar nicht, ob ich das ernst nehmen soll. Ja? Also das wären ja noch nicht mal 2 Tage. Das schafft eigentlich schon der durchschnittliche elektronische Festivalgänger, der sich irgendwie, keine Ahnung, Ecstasy oder so reinpfeift. Was natürlich super ungesund ist. Ja.
Aber der nimmt ja Drogen. Das muss man ja wohlgemerkt sagen, weil der nimmt ja Drogen, um Halluzinationen zu haben. Aber ich glaube, die müsste er gar nicht nehmen bei dem Schlafmangel, den er hat. Denn das ist auch ein Faktor.
Nach einer gewissen Zeit.
Genau, der passiert, wenn du lange nicht schläfst, ist, dass du Halluzinationen kriegst, dass du Denkstörungen hast, dass du sehr, sehr schnell reizbar bist, dass du eine erhöhte Infektanfälligkeit hast. Das ist bei mir vor allem der Fall. Jedes Mal, wenn ich wenig schlafe, muss ich meinen Körper massivst schonen. Und das bemerke ich einfach. Es passiert mir manchmal zum Beispiel, wenn ich mit dem Flugzeug reise, dass ich, wenn ich mit dem Flugzeug reise, am besten noch irgendwer im Flugzeug war krank, ich habe wenige Stunden Schlaf, dann bin ich innerhalb von 3 Tagen Inkubationszeit, direkt hat es mich erwischt, mit was auch immer da in diesem Flugzeug rumgeschwirrt ist. Weil sich ja im Flugzeug ist ja auch der CO2-Gehalt höher, dadurch sind einfach die Bakterien mehr in der Luft und dann wirst du einfach schneller krank, leider. Aber das ist, wie gesagt, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das ist eigentlich vielleicht auch irgendwo schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht kann mir da irgendwer weiterhelfen. Obwohl ich 25 bin, dass es so einen krassen Unterschied Tag und Nacht macht, ob ich viel schlafe oder nicht. Und das hat nicht nur etwas mit meiner geistigen oder meiner körperlichen Verfassung zu tun, sondern, und jetzt wird es richtig crazy, es gibt eine Studie von der University of Chicago, die zeigt, dass 5 statt 7,5 Stunden Schlaf den Fettverlust um 50% und mehr reduzieren und den Muskelverlust drastisch erhöhen. Das heißt, wenn du statt 7,5 Stunden 5 Stunden nur schläfst, dann verlierst du viel weniger Fett, weil du verbrennst ja dein Fett auch im Schlaf, nicht während du Sport machst, sondern während du im Bett liegst und es wortwörtlich ausatmest, sondern du verlierst sogar noch sehr, sehr viele Muskeln, die du auch nicht verlieren willst, weil umso mehr Muskeln du hast, umso mehr Grundenergieverbrauch hast du, wenn du gar nichts tust. Das heißt, kannst theoretisch mehr Kalorien zu dir nehmen. Da gab es 2 Gruppen. Eine Gruppe mit wenig Schlaf, die hat 2,4 Kilogramm Muskeln verloren und nur 0,6 Kilogramm Fett. Und eine Gruppe mit vollem Schlaf, die ganze 1,4 Kilogramm Fett verloren hat. Also hier fast 3-mal so viel Fett und nur fast halb so wenig Muskeln, 1,5 Kilogramm Muskeln. Das heißt, Schlaf beeinflusst nicht nur, wie viel Gewicht man verliert, sondern ob man Muskeln oder Fett verliert. Das ist auch ein sehr, absolut, sehr krasser Faktor, der mich überrascht hat.
Da muss man vielleicht auch dem guten Kollega mal sagen, das ist also nicht nur der Salat, von dem der Bizeps schrumpft, sondern auch der Schlafmangel.
Absolut. Und einfach mal hier noch weiter, um über REM-Schlaf nochmal zu sprechen. REM-Schlaf ist unglaublich wichtig. Zum Beispiel Matthew Walker, der Schlafforscher, sagt, wenn man in den REM-Schlaf fällt, werden einige Teile des Gehirns 30% aktiver als im Wachzustand. Also er sagt, die werden aktiver, als wenn man wach wird. Wir stellen uns den Schlaf als eine Art statistischen, passiven Zustand vor, in dem die Aktivität sozusagen heruntergefahren wird. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Interessant ist aber auch, dass nicht alle Teile des Gehirns hochfahren, wenn man in den REM-Schlaf geht. Die visuellen Teile des Gehirns nehmen zu. Die emotionalen Zentren und die Gedächtniszentren, sie alle nehmen zu. Aber der Teil des Gehirns, der sich dem Trend widersetzt und die entgegengesetzte Richtung geht, ist der Teil des Gehirns, den wir den präfrontalen Kortex nennen. Quasi der Chef des Gehirns, der sehr gut für rationales, logisches Denken ist. Dieser Teil des Gehirns wird abgeschaltet. Wir wissen aus den Mustern der Hirnaktivität, warum man so visuell wird, warum man motorisch-kinästhetische Aktivitäten hat, warum sich die Dinge so emotional anfühlen, aber auch, warum die Dinge völlig unlogisch und irrational erscheinen. Da spricht er dann von Träumen.
Ja, das ist wirklich hochinteressant. Also Leute, auch für Kian und mich, sich mit diesen Themen näher zu beschäftigen. Gerade das, was das Abnehmen angeht, finde ich auch super interessant. Deswegen, wenn man sich mit ernstzunehmenden Bodybuildern beschäftigt, also Leute, die auf die Bühne gehen und da ihre Muskelspielchen machen und so, also Mr. Universe und die ganzen Geschichten, ja. Ronnie Coleman, Schwarzenegger, wie sie alle heißen. Diese Leute haben an sich wirklich nur, wenn man es runterbricht, trainiert, gegessen, geschlafen. Trainiert, gegessen, geschlafen. That's it. Mehr machen die nicht. Ja. Und da siehst du ja, das sind ja Leute, die achten ja extrem darauf, dass sie genau das bekommen. Die wollen also möglichst viel Fett verlieren. Die wollen, dass ihr Muskel erhalten bleibt, den sie sich antrainiert haben. Und daran merkt man, wie wichtig sowas ist. Und das ist wirklich ein Thema, dass man unterschätzt und auch so kavaliersdeliktmäßig, oder das ist ein falsches Wort, es ist quasi cool, wenig zu schlafen. Also ich erinnere mich noch so in meiner ganz harten Arbeitszeit hier im Geschäft, ja, wo da habe ich teilweise auch im Büro gepennt. Ich hatte es ja erzählt, ich hatte so eine kleine Strickdecke, dann habe ich mir Toilettenpapierrollen genommen, habe die als mein Kissen gemacht und habe mich auf dem Parkettboden gepennt, nicht in dem vorigen Büro, und habe mich auf dem Parkettboden gelegt und habe gepennt in meinem Büroraum, um morgens vor meiner Sekretärin wieder da zu sein, um direkt weiterzumachen, weil ich einfach quasi bis um, weiß nicht, 2 Uhr, 3 Uhr morgens im Büro war und gesagt habe, komm, scheiß drauf, es lohnt sich jetzt gar nicht mehr nach Hause zu gehen, weil ich muss wieder um 7 oder so. Also jedenfalls, da habe ich mir selber mich da gepusht und so, aber habe mir natürlich auch eingeredet, dass das sein müsste und dass das gut wäre und dass ich dann ein besonders krasser Typ bin. Aber wenn wir uns das Ganze anschauen, ist das kein langfristiger erfolgreicher Plan, ist es einfach nicht, ja. Und dieses Ganze, ihr kennt es
nicht,
ja.
Nicht mal kurzfristig, ja. Leider, leider. Weiß man ja, will mehr arbeiten, man denkt, mehr Zeit, Input funktioniert dann besser aufs Business, aber wenn du dann nicht mal dich konzentrieren kannst und dann noch nebenbei fett wirst und Muskeln verlierst, dann, was bringt das dann, ne?
Ist schon richtig. Aber du kennst ja, oder in England zum Beispiel, oder also in London, City of London, die ganzen Investmentbanker und so, oder Wall Street in den USA, in New York, ja, Investmentbanking, da kommst du nicht viel Schlaf und die nehmen dann Koks und whatever, ja, oder halten sich so wach und die arbeiten, diese Leute arbeiten 18 Stunden pro Tag oder so, ja. Das hört sich alles so, ja gut, die kriegen auch viel Geld und das ist der Lifestyle und bla bla bla, aber du siehst ja wirklich, wie zerstörerisch das langfristig ist auf die Gesundheit, das macht dich kaputt. Und dann gleicht das auch nicht irgendwie wieder Geld aus oder so. Also ich bin ja froh, dass ich jetzt aktuell, also ich würde sagen, ich habe ein recht gutes Immunsystem. Ich bin fit und jetzt schlafe ich auch regelmäßig gut, dass ich das wirklich diesen Schritt gemacht habe, weil das ist kein Witz hier. Das ist nicht irgendwie so ein, ja gut, dann schläfst du halt mal. Studenten beispielsweise in ihrer Lernphase, ja, die super viel lernen, aber das ist dann oftmals nach der Prüfung alles wieder aus ihren Köpfen draußen. Ja klar, weil sie das wahrscheinlich unter Schlafmangel sich kurzfristig ins Hirn reingepresst haben. Und dann hält es auch nicht lange. Und hier steht auch, besonders bei langen und monotonen Aufgaben besteht die Gefahr eines Leistungsabfalls. Denn dabei ist es schwieriger, die nötige Aufmerksamkeit durchgehend aufzubringen. Beim Autofahren wird das oft unterschätzt. Und das ist durchaus eine reale Gefahr. Absolut. Zeigt auch die Unfallstatistik. Beispielsweise ist das Risiko für einen Autounfall nach einer Nachtschicht laut einer Studie 3-mal so hoch wie bei einer Tagesschicht. Und Leute, das kann ich nur jedem mitgeben. Da bin ich wirklich ganz extrem. Also ich habe manchmal, weil ich sehr elektrosensibel bin und in einem Auto, das nennt man ein faradäischer Käfig. Das bedeutet, das ist ein elektromagnetischer Käfig, ein Auto. Wenn ihr also euer Mobiltelefon drin habt, dann gehen die Strahlen nicht unbedingt raus, sondern die bleiben drin und die bouncen dann immer vom Auto zurück und sprich, du wirst verstrahlt. Manche Leute merken das nicht, ich merke das schon sehr stark. Das heißt, ich werde oftmals im Auto sehr müde nach einiger Zeit. Dann fahre ich aber auch wirklich, ist mir scheißegal, ich fahre raus, mache 10 Minuten meine Augen zu, weil ich merke wirklich, meine Augen fallen zu, wenn ich das sehe bei manchen Leuten, die irgendwie 12 Stunden am Steuer sitzen und nonstop fahren. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Das ist unglaublich gefährlich. Sekundenschlaf hat schon so vielen Menschen das Leben gekostet. Da bitte wirklich, wenn ihr merkt, ihr werdet müde, scheiß drauf, geht auf den Parkplatz, macht 5 bis 10 Minuten die Augen zu und dann weiter.
Absolut. Ganz, ganz richtig und ganz, ganz wahr. Vor allem, wenn man sich die Unfallstatistik anschaut. ein Risiko, eins der größten Risiken für Autounfälle ist einfach Nachtschicht und dann einfach zu lange nicht geschlafen und dann fährt man und sagt, ich mache das noch, ich bin noch wach, Sekundenschlaf, zack, man ist in der Leitplanke und das war's. Und damit gefährdet man nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben anderer unschuldiger Menschen. Ich würde gerne nochmal über den Faktor zum Fettverlust reden, weil ich glaube, da werden wir viele Leute catchen, die dann das hier hören werden und hoffentlich sich dann um ihren eigenen Schlaf kümmern werden. Ich habe nichts davon, wenn du besser schläfst. Philipp hat nichts davon, wenn du besser schläfst. Das könnte uns nicht weniger jucken quasi oder interessieren. Aber trotzdem wollen wir dir das mitgeben. Erstens, hier, hör dir mal diese Schlagzeile an. Diejenigen, die weniger als 7 Stunden schliefen, hatten ein 1,83-mal höheres Risiko, übergewichtig zu sein oder ein 1,57-mal höheres Risiko, fettleibig zu sein, als diejenigen, die 7 bis 9 Stunden schliefen. Die Sleep Foundation sagt, Schlafmangel führt zu einem Hormonungleichgewicht, das Überessen und Gewichtszunahme fördert. Leptin und Ghrelin sind Hormone, die den Appetit regulieren. Schläft man also nicht genug, wird die Produktion dieser Hormone so verändert, dass ein Hungergefühl entsteht. Schlafmangel wird mit Wachstumshormonmangel und erhöhten Cortisolwerten in Verbindung gebracht. Also Cortisol, Stresshormon, dann Wachstumshormonmangel. Das ist übrigens das, was sich irgendwelche Bodybuilder für Tausende von Euro teilweise im Monat versuchen zu injizieren, auch wenn man es for free im Schlaf haben kann, weil die dann natürlich noch viel größer und muskulöser sein wollen, die beide mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht werden. Außerdem kann unzureichender Schlaf den Stoffwechsel beeinträchtigen. Leider beschränken sich die Auswirkungen von Schlafmangel auf das Gewicht nicht auf Veränderungen auf chemischer Ebene. Eingeschränkte Schlafdauer ruft auch eine stärkere Tendenz zur Auswahl kalorienreicher Lebensmittel hervor. Kalorien, die spät in der Nacht verzehrt werden, erhöhen das Risiko einer Gewichtszunahme. Außerdem bewegen sich Erwachsene, die nicht genügend Schlaf bekommen, weniger als diejenigen, die sich ausreichend bewegen, möglicherweise weil Schlafmangel zu Schläfrigkeit und Müdigkeit während des Tages dann führt. Also nicht möglicherweise, das ist dann wahrscheinlich der Fall. Ihr merkt schon, es gibt unglaublich viele Dinge, die wir sagen können, wie schlecht das ist, dass man zu wenig schläft und dass man keine gute Qualität beim Schlaf kriegt. Aber da will ich noch auf einen letzten Punkt eingehen, bevor wir darauf eingehen, wie kann man denn jetzt seinen Schlaf nun verbessern. Marihuana, also das Rauchen von Gras oder wie man das jetzt heutzutage auch immer nennt, ist nicht gut für den Schlaf. Es gibt ja Leute, die behaupten, und da kann ich mich noch ein paar Freunden von mir erinnern, als ich noch 16, 17 war, die gesagt haben, ja, ich rauche dann einen Joint, weil dann schlafe ich direkt ein und dann werde ich müde.
Habe ich früher auch gesagt, das stimmt aber vielleicht. Also ich habe auch immer gedacht, ich habe...
Genau, das stimmt Schlaf. Vielleicht, dass du dann müder wirst, aber deine Qualität an Schlaf ist nicht gut. Da sind wir wieder bei dem Dilemma. Du wirst dann vielleicht müde und schläfst dann vielleicht lange, hast aber keine gute Schlafeffizienz. Das heißt, du hast keinen REM-Schlaf oder wenig REM-Schlaf. Das ist der Schlaf, in dem auch Träume stattfinden. Du hast dann wahrscheinlich die Halluzination oder die Träume, während du noch wach bist und aktuell Gras rauchst. Aber das ist dann wieder nicht gut für den Schlaf. Das gleiche gilt übrigens für Alkohol. Alkohol stört auch den REM-Schlaf. Wenn man viel Alkohol trinkt, wird man, glaube ich, auch irgendwann müde und schläft einfach ein. Aber das ist dann, wie gesagt, nicht der Schlaf, den man braucht, um am nächsten Tag mit voller Energie und Leistung vom Kopf und vom Körper her performen zu können. Also das nächste Mal, wenn euch irgendein Freund oder eine Freundin sagt, hey, ich rauche Gras, damit ich abends besser schlafen kann, dann kann sie vielleicht schneller einschlafen, hat aber am nächsten Tag einfach keinen guten Schlaf. Und ja, ich weiß, es gibt einige Leute, es gibt Ausnahmen, bei denen ist das nicht so negativ, bei denen ist es vielleicht irgendwie positiv. Das gibt's immer. Aber für die breite Masse ist es eher negativ, als dass es positiv ist.
Ja, denke ich auch. Und wenn du dir das wirklich anschaust, Leute, auch hier, ich meine, das kann ja jeder selbst entscheiden, aber ich weiß, ich habe das Gefühl, wenn man noch etwas jünger ist, dann will man irgendwie noch länger wach bleiben. Ja. Oh, was weiß ich, man macht noch irgendwas oder so. Und ich war auch einer, der hat immer spät abends noch gegessen. Ja. Oh, und dann habe ich mir um 23 Uhr noch fett Pasta gemacht, mich in die Küche gestellt und so, ja, geil. Das ist alles scheiße. Ich wusste das auch. Meine Mutter hat es mir gesagt oder meine Frau hat es mir gesagt, aber es war mir dann auch egal, ich will jetzt was essen. Ja, und das ist, dann verdaust du nämlich auch noch nachts, während du eigentlich mit der Reparatur von Körperzellen beschäftigt sein solltest, also dein Körper. Und das ist alles nicht gut. Und wenn man auch mal den Extrempunkt hier sieht, da sind wir wieder beim Thema Halluzinationen. Ja. Schauen wir das mal bei Extremsportlern an. Susie Chan, die ist Extremsportlerin, die ist, und zwar läuft die Ultramarathon. Die schreibt, die Kombination aus Schlafanzug und ununterbrochener Anstrengung beim Ultralauf kann mehr verursachen als Blasen und schmerzende Glieder. Manche Leute fangen an, Dinge zu sehen. In den letzten Phasen des Rennens habe ich Baumwurzeln gesehen, die sich in Schlangen verwandelten und versuchten, mir ein Bein zu stellen. Und was noch angenehmer war, mit Rotwein geschmückte Tische. Ja, und das kennst du bei Soldaten genauso, was ja beispielsweise gemacht wurde gerade im Zweiten Weltkrieg. Aber das ist nicht das letzte Mal, seitdem Mittel eingesetzt wurden. Im Zweiten Weltkrieg hat die Wehrmacht, also die deutsche Armee, hat durch den chemischen Betrieb, also die Pharmaindustrie, die deutsche Pharmaindustrie, die auch sehr, sehr weit waren in der Entwicklung, ja, wie eben alles damals bei den Deutschen sehr, sehr weit entwickelt war, haben Pervitin hergestellt. Und Pervitin nannte man auch Panzerschokolade. Das wurde vom einen von Soldaten genommen, um wach zu bleiben. Also das ist ein Amphetamin gewesen, das, was heute beispielsweise in Speed oder so zu finden ist. Und das haben die genommen. Und man hat auch, das gibt es ganz, ganz interessante Pervitin-Steigerungen während des Krieges dann, wie das in gigantischem Maße immer mehr genutzt wurde. Und dann eben auch von den Frauen, die zu Hause waren, ja, damit die, das hat ihre Stimmung aufgehellt, damit die nicht so voller Sorge waren um ihre Männer, die eben an der Front gekämpft haben. Das hat dann also, haben die Leute im Privaten genommen, die haben sich in Deutschland Stimmungsaufheller Pervitin reingehauen und dann waren die alle auf Amphetamin und die an der Front auch. Und deswegen sagt man heutzutage auch, war der Blitzkrieg möglich, dass also die Wehrmacht so rapide nach vorne gekommen ist und so viel Land eingenommen hat und so dominant auch auf dem Schlachtfeld aufgetreten ist, weil sie nicht geschlafen haben. Ja? Die sind in der Lage gewesen, mehr oder weniger 2-3 Tage durchzumarschieren. Und das ist natürlich ein immenser Vorteil am Frontkampf, wenn der Gegner irgendwann, wenn der auch nur 4 Stunden Schlaf kriegt und während diesen 4 Stunden bist du aber bereit, mit deiner Armee weiter zu marschieren. Deswegen könnte er 100% davon ausgehen, dass diese Mittel heutzutage genauso noch im Krieg genutzt werden, damit Leute einfach wach bleiben. Da wird alles genutzt.
Absolut. Ich würde jetzt aber sagen, Philipp, wir haben jetzt viel über die ganzen negativen Faktoren geredet. Ich glaube, jetzt mittlerweile sollte jeder für sich seinen Faktor identifiziert haben, den er vielleicht verbessern möchte. Da wieder mal mein Tipp nur an dieser Stelle. What gets measured, gets managed. Also das, was du misst, kannst du auch managen, solange du es nicht misst. Du kannst nicht nach deinem Bauchgefühl entscheiden. Also klar kannst du auch. Und jeder von uns weiß, was gut oder schlecht für seinen Schlaf ist. So vom Bauchgefühl her kann man wahrscheinlich sagen, wenn ich spät abends noch was esse, nicht gut für meinen Schlaf. Wenn ich spät abends noch einen Kaffee trinke, nicht gut für meinen Schlaf. Aber wie schlecht das wirklich ist, was für einen Einfluss es auf deine Erholung haben kann, das kannst du ja nicht wissen, wenn du dich deinen Schlaf trackst. Deswegen, wenn ihr etwas optimieren wollt, ob es euer Schlaf ist, euer Körpergewicht oder was auch immer, ihr müsst es tracken, ihr müsst es messen. Und unabhängig jetzt aber vom Messen, was kann man machen, um seinen Schlaf zu verbessern? Also ich muss sagen, eine Sache, die man immer wieder hört, die tatsächlich relevant ist und die ich auch selber an mir bemerkt habe, weil ich kann jetzt hier wirklich, ich tracke jetzt meinen Schlaf seit mehreren Monaten am Stück und habe auch einige Erkenntnisse gezogen. Eine der relevantesten ist Regelmäßigkeit. Das heißt, geh zur gleichen Zeit ins Bett und stehe zur gleichen Zeit auf. Warum ist das relevant? Der Körper hat seinen eigenen Rhythmus. Es gibt einmal den normalen, globalen, sag ich mal, Weltrhythmus, der davon abhängt, wo du aufwachst und wo du schlafen gehst, auf welchem Fleck dieser Erde, wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter. Im Idealfall sollte der Mensch eigentlich biologisch gesehen, also laut dem Biorhythmus des Menschen, mit dem Sonnenaufgang aufwachen und mit dem Sonnenuntergang schlafen gehen. Aber das kriegen die meisten nicht hin, beziehungsweise ist auch an manchen Orten der Welt gar nicht umsetzbar. Deswegen, egal was für einen Rhythmus du dir setzt, ist das besser, als wenn du keinen Rhythmus hast. Das heißt, selbst wenn, und das würde ich niemandem empfehlen, aber selbst wenn du jeden Abend um 2 oder 3 Uhr nachts schlafen gehst und jeden Tag um 12 Uhr aufstehen kannst und du hast diesen Luxus, dann bleib dabei, aber steh nicht einen Tag um 8 Uhr morgens auf, dann den nächsten Tag um 14 Uhr, dann den nächsten Tag daraufhin um 6 Uhr und dann wieder um 12, weil das macht alles kaputt. Da bist du dann ganz, ganz bei einer sehr, sehr schlechten Schlafqualität und ganz, ganz schnell kurz davor, dich selber in den Wahnsinn zu treiben. Das kann ich nur aus eigenen Erfahrungen so mitteilen. Erster Punkt, Regelmäßigkeit bei Schlaf, ganz, ganz wichtig. Dann der nächste Punkt, ich meine, der liegt auf der Hand, vermeide Koffein. Vor allem, hier sagt beispielsweise Dr. Matt Walker, der Schlafexperte der UC Berkeley, mindestens 8 bis 10 Stunden vor dem Schlafengehen kein Koffein mehr. Er würde sogar 12 bis 14 Stunden empfehlen. Also ganz klar hier mittags, spätestens.
Wie sollen das gehen? Also das ist schon interessant.
Ja, morgens einen Kaffee kannst du dir trinken, aber nach 12 Uhr oder nach 13 Uhr dann halt eben kein Koffein mehr. Das ist...
Wann trinkst du deinen letzten Sachs?
Philipp, das hängt ganz, ganz klar vom Tag ab. Ich glaube, vorgestern habe ich noch um 21 Uhr Koffein zu mir genommen, weil ich halt einfach fokussiert und wach sein musste. Wie gesagt, niemandem zu empfehlen. Wenn ich in meiner guten Routine bin und wenn ich die Möglichkeit habe, darauf zu verzichten und wenn ich mir die Priorität setze, dann versuche ich tatsächlich nicht später als 14 Uhr Kaffee zu trinken.
Ja, also ich merke, wenn ich so schaue und denke, ja, soll ich mir jetzt noch einen Kaffee holen? Und dann ist 17 Uhr und dann weiß ich, wenn ich jetzt noch einen trinke, das ist nicht so gut nachts. Dann bin ich nachts ein bisschen zu aufgedreht. Also es gibt ja so Leute, die sagen, es ist egal, ich kann vorm Schlafen gehen einen Kaffee trinken. Ja. Und dann frage ich mich aber immer, wenn du das kannst und auch machst, wozu trinkst du dann überhaupt Kaffee? Weil das würde ja bedeuten, dass das Koffein keine Wirkung bei dir hat. Also hättest du auch gar keinen Grund dazu, Kaffee zu trinken. Das ist also ein bisschen
Selbsttäuschung. Es gibt Leute, die mögen Kaffee.
Ja, klar, aber die können ja auch dekoffeinierten Kaffee oder sowas trinken. Ja, sowas habe ich noch nie getrunken. Das ist, ja, keine Ahnung.
Also ich trinke manchmal Decaf tatsächlich in Dubai, weil in Dubai ist diese ganze Kaffeekultur sehr, sehr groß und es gibt viele sehr, sehr hochqualitative Coffeeshops, also nicht Coffeeshops, sondern Cafés einfach, die wirklich, wo du dir denkst, das ist ein richtig fancy, teures Café, wo dann auch teilweise ein Kaffee 20 Euro kostet oder so, oder 15 Euro kostet. Und die sind dann packed, die sind dann gefüllt mit den ganzen Locals, weil die halt ja abends in Cafés sitzen. Oder auch eine Sache, die lustig ist, ich meine, ich habe dir das damals gesagt, als du mich besuchen warst. Ich glaube, Dubai ist einer der wenigen Orte dieser Welt, wo es Rooftop-Cafés gibt, die bis 2 Uhr nachts aufhaben, komplett voll sind. Das Einzige, was du da trinken kannst, ist Kaffee, Tee oder Kekse und ein Kuchenstück. Also if you know, you know. Das gehört da halt einfach zur Kultur. Und dann sollte man da natürlich dann Decaf trinken, weil sonst macht das ja vorne und hinten keinen Sinn, wenn du dir dann um 2 Uhr nachts noch Kaffee reinziehst. Aber übrigens, Koffein ist nicht nur in Kaffee. Koffein ist auch in Energydrinks und ist auch in irgendwelchen Gaming-Boostern und ist auch in irgendwelchen Pfirsichgetränken, die jetzt heutzutage die Jugend trinkt, weil alle Influencer irgendwelche Getränkprodukte rausbringen. Also seid vorsichtig, wann ihr und wie viel Koffein ihr trinkt und unterschätzt das nicht.
Absolut.
Ganz klar, meine Empfehlung, unterschätzt
das
nicht.
Und Leute, und das ist wirklich, vielleicht können wir hier auf was Gutes hinweisen. Wenn ihr jünger seid, ich meine, jeder kennt es, guck mal, ich habe auch Wodka Bull und so getrunken. Was für ein Müll das aber auch ist für die Gesundheit. Aber das habe ich gemacht früher, ja, im Club Wodka Bull und dann 5 Red Bull gesoffen mit Wodka und auf jeder Dose steht drauf, nicht mit Alkohol konsumieren. Das ist absoluter Müll, kann ich euch nur sagen. Und auch heute, wirklich, das ist, wenn ihr so wollt, ein Vorteil, aber wenn ich so das Stereotyp von so einem Lowlife unerfolgreichen, losten Typen sehe. Ja, das ist jetzt, ich sag's jetzt einfach, wie ich sehe. Ich sehe schon im Supermarkt an der Kasse steht so einer vor mir, der hat so eine 2-Liter-Flasche mit irgend so einem Cheap Energy Drink. Dann denke ich mir schon so, Alter, du Loser des Lebens. Ja, das und am besten noch einen gefrorenen Käsekuchen, den er einfach mit nach Hause nimmt. Also er geht, war irgendwie den ganzen Tag auf Baustelle. Ich weiß, es wird mir jetzt böse ausgelegt. Es geht mir nicht darum, was für einen Job der macht, aber einfach nur, wie wenig Respekt du vor deinem eigenen Leben hast. Du frisst dir nachher ein 1/2 Kilo Zucker rein, abends noch einen Käsekuchen, damit deine fette Wampe noch weiter rauskommt und trinkst dazu aus der 2-Liter-Flasche irgendeinen Energy-Drink mit Taurin drin, was noch viel stärker ist. Taurin war ja früher eine Substanz, die verboten war, die fiel unter die Doping-Regularien, ja, weil sie dich so sehr aufgepusht hat. Taurin ist eines der Hauptbestandteile von Red Bull, ja. Taurin, Taurus, das Hirn, also der Stier, ja. Ihr wisst ja, Red Bull hat ja auch diesen Stier. als Symbol. Und das ist wirklich, wo ich immer sage, wenn ich so Leute sehe, auch mit diesen Monster Energy Dosen für 0,5 Liter. Ich sag's ganz ehrlich, da denke ich mir, wirklich, ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der mit einer halben Liter Energy Dose irgendwo in der Gegend rumläuft. So, da denke ich mir schon so, Alter, da hast du keinerlei Empfindung für deine eigene Gesundheit. Das ist einfach so schlecht. Das ist Zucker und Koffein. Das ist die doppelte Schädigung. Und das zeigt einfach, wie wenig du dich, wie wenig gebildet du bist und wie wenig du dich mit deiner eigenen Gesundheit beschäftigst. So.
Ja, du hast es jetzt sehr, sehr hart ausgedrückt.
Habe ich, aber so ist meine Meinung.
Es ist halt die Wahrheit leider. Und das Problem ist, Leute, das Koffein hindert euren Schlaf. Der Zucker führt dazu bei, dass ihr noch mehr Fett habt. Und am Ende sitzt ihr halt dann zu Hause und swipet TikTok oder sonst was und fragt euch, warum ihr euer Leben nicht verändern könnt. Ja, dann hört auf, Koffein so viel zu trinken, hört auf, Zucker zu nehmen, geht trainieren, bewegt euren Körper und schaut mal, wie sich euer Leben nur durch diese drei kleinen Habit-Änderungen in 2 Wochen verändert. Macht mal nur das, wenn ihr merkt, ihr seid süchtig nach Koffein und Energy-Drinks. Aber gut, gehen wir weiter zu den Punkten. Was macht guten Schlaf aus? Wie kann man das optimieren? Man sollte in einem dunklen Zimmer schlafen. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass es dunkel sein sollte, aber viele unterschätzen, wie dunkel es eigentlich sein sollte. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause in Dubai Blackout Curtains. Das heißt, da kommt kein Millimeter Licht durch. Und das ist unglaublich wichtig. Und als ich mir das zugelegt habe, hat das wirklich auch alles verändert in meiner Schlafqualität. Bei mir ist es teilweise jetzt auch so, das ist nämlich der nächste Punkt, und zwar braucht man wenig Geräusche möglichst und einen angenehm kühlen Raum. Also es ist besser, wenn es etwas zu kühl ist, ca. 18 Grad im Raum, statt wenn es zu warm ist für die Schlafqualität. Und es sollte auch möglichst nicht laut sein. Klar, es gibt Leute, die können überall einschlafen, die können auch am Flughafen einschlafen. Aber ich glaube, die am Flughafen einschlafen, die nehmen dann die Geräuschkulisse eher so als White Noise auf. Also halt so Hintergrundgeräusch, Hintergrundkulisse statt Geräusche, die einen dann wirklich nerven. Ich schlafe oft mit Earplugs in meinen Ohren, weil ich wirklich so geräuschempfindlich bin beim Schlafen, dass es wirklich einen imminenten Einfluss auf meine Schlafqualität hat. Aber ja, diese drei Dinge, also einmal Geräusche, Dunkelheit und eben Temperatur sind sehr, sehr wichtig. Wenn du da nichts zu hinzuzufügen hast, würde ich direkt zum nächsten Punkt gehen, Philipp.
Ne, ich sag nur selber, ich mache keinen Earplugs rein, aber ich schlafe jede Nacht mit einer Schlafmaske. Ja, also so schaffe ich mir die absolute Dunkelheit. Bei uns sind zwar auch so Vorhänge, die kein Licht durchlassen, aber irgendwas an dieser Schlafmaske, das ist wie wenn einer seine Hand noch drauflegt oder so, ist für mich jetzt schon so Routine geworden. Ich trage immer Schlafmaske beim Schlafen.
So, dann die nächsten Punkte. Alkohol, Koffein, haben wir schon lang genug drüber geredet. Kein Kaffeekonsum ab mittags. Alkohol ist, egal wann, zu welcher Tageszeit, schlecht für den Schlaf, ist aber auch ein Nervengift. Also ist schlecht für den ganzen Körper. Wenn ihr da mal Bock habt, dass wir einen ganzen Podcast drüber machen, dann lasst uns das gerne mal in den Kommentaren wissen. Essen, auch das ist nicht positiv. Es gibt Leute, bei denen ist es positiv, da muss man aber dann seinen Schlaf tracken. Es gibt Leute, die können gewisse Mahlzeiten noch vorm Schlafengehen essen und haben dann eine bessere Erholung. Mhm. Das trifft nicht auf jedes Nahrungsmittel zu, das ist wie gesagt individuell. Eine Sache, mit der man aber auf jeden Fall sein Tag-Nacht-Zyklus und seinen Biorhythmus anpassen kann, ist, wenn man morgens, das mache ich auch jeden Morgen, versucht möglichst viel Sonnenlicht zu bekommen, weil das eben dazu führt, dass dein Biorhythmus besser funktioniert. Genauso solltest du abends vorm Schlafengehen 1-2 Stunden das Blaulicht reduzieren. Das heißt, Telefone, Fernseher, Computerbildschirme, alle haben eine Art von blauem Licht, das deinen Tagesrhythmus durcheinander bringen kann. Entweder man schaltet alles ab, spätestens 1 Stunde vor, oder man trägt einen Blue-Light-Blocker, Brille oder eben hat diese Funktion auf seinen Geräten an. Aber am besten ist natürlich, wenn man es ausschaltet.
Absolut. Und wie ein deutscher Rapper auch aus einem Film mal ganz richtig gesagt hat, das ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau.
Dann nimmt das Handy nicht mit ins Bett. Philipp, nimmst du dein Handy mit ins Bett?
Nee, stopp. Ich schaue schon mal im Bett auf mein Handy. Ja, da bin ich schuldig. Aber ich schlafe niemals mit meinem Handy neben dem Bett. Erstens mal ist die Verstrahlung ultra schlecht auch da bitte bildet euch Leute, wenn das jetzt eine neue Information für euch gerade ist, dass die Handystrahlung neben Bett schädigend ist, vor allem die allerschädlichste Sache, die du dir überhaupt antun kannst, ist dein Handy ladend neben dir, neben Bett zu haben, also in der Ladestation, dann ist die Strahlung nämlich nochmal viel stärker. Also was ich mache, ist erstens mal Flugmodus beim Handy jede einzelne Nacht und immer in ein anderes Zimmer. Ja, mein Handy, ich habe mein Schlafzimmer und dann habe ich ein Nebenzimmer. Dort liegt mein Handy, wird geladen auf Schlafmodus und erst morgens, leider auch zu früh, muss ich ehrlich gesagt sagen. Normalerweise sollte man die erste Stunde des Tages sein Handy komplett nicht anhaben. Da mache ich mich schuldig, wird der Schlafmodus bei mir ausgeschalten und dann ist schon ding, 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 kommen schon die ganzen Nachrichten rein und ich bin wieder gefangen.
Absolut nicht vorteilhaft. Also ich habe leider oftmals das Problem, dass ich da halt einfach auf mein Handy angewiesen bin, vor allem wenn die Märkte verrückt sind. Aber der letzte Punkt, man sollte langsam runterkommen. Guter Schlaf lässt sich nicht wie ein Lichtschalter von jetzt auf gleich aktivieren. Es ist besser, eine gewisse Zeit vor dem Schlafengehen zu entspannteren Tätigkeiten überzugehen. Das heißt, kein Sport jetzt direkt, kein Extremsport, wobei einen das natürlich auch so krass auslaugen kann, dass man dann schlafen muss. Aber auch swipen am Handy oder noch bis spät in die Nacht irgendwelche Spiele zocken auf dem Computer und der Puls ist hoch. Auch das wird schlecht für deine Schlafqualität sein. Aber ja, ich glaube, wir haben jetzt vieles besprochen. Was kann man supplementieren für Schlaf? Ich würde kein Melatonin nehmen. Seid da vorsichtig mit solchen Dingen. Ich würde wahrscheinlich einfach Magnesium supplementieren. Und das mache ich auch. Ich nehme einen Magnesium-Mix für mein Gehirn, für Schlaf. Aber ich würde kein Melatonin nehmen oder sonst was. Außer man hat wirklich ganz, ganz krasse Schlafstörungen. Und dann gibt es natürlich noch ein paar kleinere Ticks und Hacks, die man noch anwenden kann. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Basics abgesprochen. Leute, um das hier abschließend nochmal zu sagen, Schlaf, Ernährung und Fitness sind die drei Säulen der Gesundheit für deinen Körper. Philipp, du erwähnst es immer wieder, unser Körper ist ein Tempel. Wir müssen uns um unseren inneren Körper kümmern, damit wir uns in irgendeiner Weise überhaupt in der Außenwelt vernünftig agieren und bewegen können. Sei es körperlich, aber auch eben mental. Deswegen kümmert euch um euren Körper, optimiert die erste Säule, das ist Schlaf, und dann die nächste Säule Ernährung und dann die nächste Bewegung. Am besten alles drei gleichzeitig, aber irgendwo muss man ja anfangen. Fangt mit Schlaf an, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Ich hoffe, wir können hier einige Leute dazu bringen, dass sie ihre ungesunden Schlafhabits nachhaltig verändern. Und wenn ihr Interesse habt, dass wir mal einen Podcast über Alkohol machen oder über die anderen Säulen, wie beispielsweise Ernährung und Fitness, dann lasst uns das gerne wissen. Ja, hast du noch was abschließend zu sagen?
Nö, war gut. Hab wieder einiges selbst gelernt. Das ist auch eines der tollen Sachen an diesem Podcast. Wir lernen selber so viel daraus. Das freut mich immer wieder. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.